freue mich, dass Sprache wichtig ist, dass wir über Sprache überhaupt nachdenken. Und ich würde mich freuen, wenn der Tag der Muttersprachen heißen würde im Plural. Denn Muttersprache gibt es nun mal nicht nur in der Einzahl. Die meisten Menschen wachsen mit mehreren Sprachen auf.
Damit sind wir schon mittendrin in dem, was Sie demnächst im Duden Verlag als Streitschrift zusammen mit zwei anderen Autorinnen auf den Weg bringen werden. Die Streitschrift heißt Deutschpflicht auf dem Schulhof? Und es geht im Grunde um ein Plädoyer für die Mehrsprachigkeit. Warum haben Sie sich ausgerechnet dieses ja doch so heiß diskutierte Thema ausgesucht?
Das Thema haben wir ausgesucht, genau weil es heiß diskutiert wird und wir einfach nochmal stärker sprachwissenschaftliche Sachargumente in die Diskussion bringen wollen. Diese Diskussion wird ja, ob es eine Deutschpflicht auf dem Schulhof geben soll, muss, kann, ob das überhaupt möglich ist, ob es sinnvoll ist, die wird ja oft sehr emotional geführt. Und wir fanden es einfach wichtig, mal aus wissenschaftlicher Sicht zu sagen, was sind eigentlich die Sachargumente gegen eine Deutschpflicht auf dem Schulhof. Denn es gibt im Prinzip sehr viele Argumente dagegen, sehr viele Gründe, warum das Unsinn ist.
Dann sagen Sie uns doch diese Sachargumente mal, denn natürlich wird diese Diskussion auch sehr politisch geführt. Das wissen wir aus dem letzten Sommer, wo es eben die Forderung gab, dass Kinder, die keine guten Deutschkenntnisse haben, nicht in die Grundschulen dürfen.
Ja, vielleicht sollte man sich erstmal überlegen, was man meint mit Kindern, die keine guten Deutschkenntnisse haben. Es gibt sicher Kinder, die noch nicht viel Deutsch können, weil sie zum Beispiel letzte Woche erst nach Deutschland zugewandert sind. Das, denke ich, ist völlig unstrittig. Wenn man sich die Debatte anguckt, dann hat man aber oft das Gefühl, es geht gar nicht so sehr um Kinder, die wirklich noch Deutsch erwerben müssen, sondern Kinder, die schon in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und natürlich immer dem Deutschen dann auch ausgesetzt waren, immer mit dem Deutschen auch aufgewachsen sind. Ob die Familie jetzt zusätzlich noch andere Sprachen spricht oder nur das Deutsche kennt. Was wir in der Schule und auch sonst in der Gesellschaft häufig sozusagen so als die allein wichtige Sprache ansehen, ist nicht unbedingt das Deutsche insgesamt, sondern eine ganz bestimmte Version des Deutschen, nämlich das Standarddeutsche. Das ist sehr nah am Sprachgebrauch der Mittelschicht und Mittelschichtkinder werden dann wahrgenommen als Kinder, die gut Deutsch können. Kinder aus anderen sozialen Schichten, die vielleicht Dialekte sprechen, ganz anders umgangssprachlich noch geprägt sind oder eben auch zusätzlich noch andere Sprachen in der Familie sprechen, werden dann oft wahrgenommen als welche, die schlecht Deutsch sprechen. Das ist natürlich Unsinn.
Aber was ist falsch daran zu sagen, ein gutes Deutsch, also das, was wir gerade hier definiert haben, ist das Ziel für alle?
Das, was wir als gutes Deutsch und als Ziel für alle definieren, ist das Deutsch der Mittelschicht. Wenn wir das so wollen, sollten wir das auch ehrlich sagen. Also wenn wir sagen, das Ziel ist, dass alle Mittelschichtsdeutsch sprechen. Dieses Deutsch ist übrigens nicht besser oder schlechter als andere Varianten des Deutschen. Berlinisch oder Standarddeutsch nehmen sich nichts an Güte, sondern das sind einfach unterschiedliche Versionen des Deutschen. Wenn wir wollen, dass alle so sprechen wie die Mittelschicht, dann heißt das natürlich, dass Mittelschichtskinder noch stärker privilegiert sind, als sie sowieso schon durch andere Bereiche sind. Und genau das passiert ja im Moment. In Deutschland hängt es ja sehr stark davon ab, aus welcher sozialen Schicht man kommt, wie die Bildungschancen sind.
Also sind Sie gegen eine Deutschpflicht auf dem Schulhof?
Deutschpflicht auf dem Schulhof ist Unsinn. Sagen wir mal so, wenn es darum geht, dass Kinder besser oder mehr Deutsch lernen, dann hilft die Deutschpflicht auf dem Schulhof nicht, weil wir natürlich auf dem Schulhof ganz anders sprechen, als es dann im Unterricht verlangt wird. Und das ist auch gut so, das ist eine Frage der Kompetenz, dass ich mit meinen Freunden auf dem Schulhof nicht genauso spreche, wie ich zum Beispiel im Deutschaufsatz schreiben würde. Das macht niemand von uns. Wenn ich mich abends beim Bier mit Freunden hinsetze und so spreche wie jetzt im Radiointerview, dann gucken die mich seltsam an. Das ist keine Frage der Kompetenz, sondern das wäre genau Inkompetenz. Das heißt, das Deutsch auf dem Schulhof ist so oder so nicht das, was dann später verlangt wird. Der zweite Punkt ist, warum schränke ich Kinder unnötig ein? Kinder, die ein viel breiteres Repertoire haben, die zum Beispiel neben dem Deutschen noch Kurdisch sprechen oder Englisch sprechen in der Familie oder Russisch. Warum sage ich denen, ihr müsst so tun, als ob ihr diese Kompetenz nicht habt? Ihr müsst verleugnen, was ihr alles noch an zusätzlichem kulturellen Erbe aus der Familie mitbringt zum Beispiel und nur Deutsch sprechen. Stellen wir uns das mal in der Musik vor. Wenn wir eine musikorientierte Schule hätten, in der ganz stark klassische Geige gelehrt wird. Und dann kriegen wir mit, dass die Kinder auf dem Schulhof unter anderem auch Bluegrass auf ihren Geigen spielen. Würden wir denen das verbieten? Dann kriegen wir mit, dass die auf dem Schulhof nicht nur Geige spielen, sondern auch Querflöte. Würden wir sagen, oh Gott, die zu Hause auch noch Querflöte spielen, die können natürlich nicht gut Geige. Das sind die Querflötenspieler, die zählen für uns gar nicht als Geigenspieler. Das wäre völliger Unsinn. Genauso großer Unsinn ist zu sagen, jemand, der zu Hause noch Russisch, Kurdisch, Englisch, Griechisch spricht, ist für uns kein echter Sprecher des Deutschen.
Damit sind wir wieder bei Ihrem Plädoyer der Mehrsprachigkeit. Also wenn das deutsche Bildungssystem sozusagen diese Potenziale, die Sie gerade beschrieben haben, besser nutzen und ich sag mal systematisch auch fördern sollte, wie können wir das denn dann anstellen? Haben wir zum Beispiel die Lehrkräfte und Kita-Kräfte dafür, die diese Potenziale auch heben können?
Wir haben in Deutschland viele engagierte und gute Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, aber nicht genügend. An der Ausbildung wird gespart, am Personal wird gespart, der Personalschlüssel in Kindergärten ist unterirdisch. Wir brauchen eine vernünftige Ausbildung für Lehrende, für Erziehende, die auch berücksichtigt, dass da auch ganz viel mit Sprache passiert bei Kindern, wenn sie aufwachsen. Und wir brauchen zum Beispiel auch Schulen, in denen es für Kinder möglich ist, viel zu sprechen. Das klingt trivial, aber wenn Sie sich die Realität in deutschen Klassenzimmern angucken, dann haben Sie das Gefühl, ab der ersten Klasse ist das eigentliche Lernziel zu lernen, still zu sitzen und still zu sein. Möglichst wenig bewegen, möglichst wenig sprechen. Das ist in großen Gruppen einfach nötig, wenn wir wenig Lehrpersonal haben. Wenn Kinder aber nicht sprechen können, dann lernen sie natürlich auch nicht besonders gut mit Sprache umzugehen.
Nochmal zum Unterricht gefragt. Wie sieht dann für Sie die optimale Förderung aus? Also nehmen Sie uns mit in eine Unterrichtsstunde oder eine Unterrichtssituation, von der Sie sagen, ja, die wäre optimal, um die Mehrsprachigkeit als Potenzial dann auch zu heben.
Ja, im Unterricht sollten Schüler, Schülerinnen die Möglichkeit haben, viel zu sprechen, ganz schlicht. Dabei sollten sich Lehrerinnen und Lehrer bewusst sein, was für Kompetenzen die Schülerinnen mitbringen. Das heißt, wie groß ihr sprachliches Repertoire ist. Sprachen, die auch in der Familie zusätzlich zum Deutschen gesprochen werden, sollten im Unterricht anerkannt werden, auch verwendet werden. Man muss auch mal Sprachen mischen dürfen, zwischen Sprachen hin und her wechseln dürfen. Das ganze breite Repertoire an sprachlicher Kompetenz, was Schülerinnen mitbringen, sollte im Unterricht auch vorkommen und wertgeschätzt werden. Meine Kinder wachsen zweisprachig Deutsch-Englisch auf, weil mein Mann Brite ist. Und ich musste denen in der Grundschule immer sagen, hört zu, das ist ein bisschen künstlich, aber ihr müsst im Deutschunterricht so tun, als ob ihr gar kein Englisch könnt. Und ihr müsst im Englischunterricht so tun, als ob ihr gar kein Deutsch könnt. Das wollen die Lehrer. Und das müssen die Lehrer im Moment wollen, weil unser Unterricht so monolingual ausgerichtet ist. Und das ist schade, wir verschwenden dadurch ganz viel Potenzial.
Kommen wir nochmal auf den heutigen Tag, also auf den Internationalen Tag der Muttersprache, von dem Sie ja sagen, es müsste eigentlich der Muttersprachen sein. Welches Signal würden Sie gerne heute geben wollen für die Diskussion um die Deutschpflicht? Sagen wir einen Impuls.
Ich denke, wenn wir über Deutschpflicht auf dem Schulhof diskutieren, sollten wir uns immer überlegen, was soll uns das bringen? Geht es uns darum, mehrsprachige Kinder auszugrenzen oder geht es uns wirklich darum, alle Kinder zu fördern? Wenn ich mir die Diskussion um Deutschpflicht angucke, dann ist die oft gerade nicht in einem Kontext, in dem es um gesellschaftliche Teilhabe mehrsprachiger geht, sondern eher in einem Kontext, in dem es um Ausgrenzung von sogenannten Deutschen mit Migrationshintergrund geht.